Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Kurze Werbung, bevor es losgeht. Wir haben im 5-to-9 Shop noch ein paar Shirts und Hoodies aus der Team Collection am Start. Falls ihr für den Herbst also noch was Cooles braucht, schaut da gerne mal rein. Wenn ihr euch im Shop registriert und bisher noch nichts bestellt habt, gibt es 10% auf euren gesamten Einkauf. So viel von mir und viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom 5-to-9 Club Podcast. Heute haben wir richtig sportlichen Besuch am Start, denn unser heutiger Gast hat bereits einiges an hochklassiger Erfahrung im Volleyball und Beachvolleyball gesammelt. Er hat schon in der ersten Volleyball-Bundesliga für Düren und Königs Wusterhausen gespielt. Nun kehrt er auch sportlich betrachtet in seine Heimat Köln und wird künftig für den FCJ Köln in der zweiten Liga auflaufen. Das Besondere? Nebenbei hat er nun auch eine Künstlerkarriere als Sänger gestartet. Wie es dazu kam, können wir sicherlich gleich von ihm selber erfahren. Herzlich willkommen, Leo. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Perfekt. Gute Voraussetzung. Ja. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen dich eingeleitet, aber erzähl doch mal gerne in deinen eigenen Worten zum Start, insbesondere für Menschen, die sich im Sport und im Volleyball, ist ja doch leider noch ein Randsport, nicht so gut auskennen. Bist du gerade Vollzeitprofi? Warst du das? Und wie würdest du gerade so deine aktuelle Lage beschreiben?
Okay, also gerade die aktuelle Lage würde ich sagen, ich bin am Chillen, wenn man es vergleicht mit dem, was vorher war. Die letzten 2 Jahre war ich Vollzeitprofi. Das war quasi meine Haupttätigkeit, mein Hauptberuf. Hab damit mein Geld verdient. Davor war ich 3 Jahre im Internat. Da war quasi auch Vollzeitjob, nur dass ich halt nebenbei noch mein Abitur gemacht habe. Aber da ist schon viel Zeit drauf gegangen. Ich habe halt jeden Tag 2-mal Training gehabt, also im Internat und danach als Profi auch noch. Genau, und jetzt habe ich das Ganze ein bisschen zurückgeschraubt. Ich bin jetzt wieder zurück in der Heimat in Köln. Hier bin ich auch aufgewachsen und spiele da jetzt für meinen Heimatverein FC Unkersdorf in der zweiten Liga. Da habe ich auch angefangen, Volleyball zu spielen. Genau, und jetzt ist das kein Profi. Also zweite Liga zählt zwar immer noch als Profibereich, aber ich werde nicht bezahlt und der Arbeitsaufwand ist deutlich geringer. Also wir haben 3-mal die Woche Training jetzt und am Wochenende ein Spiel. Und als ich noch Vollzeitprofi war, hatten wir halt wirklich jeden Tag 2-mal Training. Und das war schon der Hauptbestandteil sozusagen des Lebens. Ja. Und jetzt hat sich das ein bisschen geschiftet bei mir. Ich fange jetzt im Wintersemester im Oktober an zu studieren. Also wenn der Podcast rauskommt, habe ich dann gerade angefangen. Und das ist dann jetzt quasi meine Haupttätigkeit und mein Hauptfokus.
Mhm. Genau. Cool, danke dafür den Einblick. Was würdest du sagen, was war ausschlaggebend dafür, für diesen vielleicht sportlich betrachteten Rückschritt, könnte man ja auch sagen?
Ich muss sagen, das war einfach so ein persönliches Anliegen, weil ich hatte nicht mehr, wie erkläre ich das am besten? Also ich hatte, wann habe ich angefangen? Mit 12 oder 13 habe ich angefangen, Volleyball zu spielen. Und es war immer schon von Anfang an, war ich irgendwie super engagiert und ich habe es wirklich geliebt und ich wollte immer zu jedem Training und ich war irgendwie immer traurig, wenn Training ausgefallen ist und ich wollte einfach immer Volleyball spielen und es war im Internat auch so, da, obwohl ich da jeden Tag trainiert hatte, war ich irgendwie trotzdem immer sauer oder traurig, wenn dann mal ein Tag frei war. Ich wollte irgendwie immer ins Training gehen und war da super motiviert. Und ich muss leider sagen, dann als ich dann Profi war und das irgendwie wirklich zu meinem Job wurde und ich dafür bezahlt worden bin, ist es so ein bisschen weggegangen. Irgendwie diese Motivation, wirklich jeden Tag ins Training zu gehen, die war nicht mehr so vollkommen da, wie als ich das nur noch hobbymäßig gemacht habe, in Anführungsstrichen. Und es hat sich häufiger mal angefühlt, wirklich wie halt so eine Arbeit. Und ich bin dann quasi häufiger mit der Einstellung ins Training gegangen, okay, ja, ich muss jetzt hin, weil es irgendwie mein Job ist und ich Geld dafür bekomme. Mhm. Und nicht mehr aus dieser puren Leidenschaft aus dem Herz heraus. Und ja, das habe ich mir dann einfach oft durch den Kopf gehen lassen, was das so zu bedeuten hat. Und dann bin ich jetzt im Endeffekt zum Schluss gekommen, dass ich einfach ein bisschen weniger Volleyball machen will und das quasi wirklich nur noch als Hobby nebenbei machen möchte, um halt dieses Feuer nicht zu verlieren. Und es hat sich auch schon ausgezahlt. Also ich habe jetzt die Saisonvorbereitung hier schon gestartet Und ich merke irgendwie, dass ich einfach wieder viel motivierter ins Training gehe und viel ambitionierter wieder an die ganze Sache rangehe, als dann im letzten Jahr vor allem irgendwie der Fall war. Genau, und das war einfach so der Grund, warum ich das ein bisschen weniger machen wollte und das wieder mehr in die Hobby-Schiene leiten wollte.
Ja.
Aber mal gucken, ich bin jetzt 21, auch noch relativ jung, würde ich mal sagen, vielleicht kommt da irgendwann doch nochmal ein Schritt in die Erstliga zurück. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, was da auf mich zukommt.
Ja, da hast du ja auf jeden Fall noch einige gute Sportlerjahre vor dir. Da ist sozusagen die Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, ja nicht für immer geltend. Das ist nachvollziehbar, ja. Cool. Ja. Du hast gerade eben schon erzählt, du hast mit 12 Volleyballspielen angefangen. Jetzt ist das ja zwar kein Sportpodcast, aber ich finde das trotzdem interessant. Ich glaube, das sehen die Hörerinnen ähnlich. 12 ist ja eigentlich gar nicht so ultimativ früh. Also ich zum Beispiel habe, glaube ich, Fußball damals angefangen mit 6 oder vielleicht sogar 5. Klar, da kann man noch nicht so richtig von klassischen Fußball sprechen. Da sind natürlich viele kleine Kinder, die einem Ball hinterherlaufen. Wie war das bei dir? Wie bist du zum Sport gekommen? Hast du vorher schon was anderes gemacht?
Ja, ich war vorher auch relativ experimentell, habe viel ausprobiert. Ich habe 4 Jahre Kunstturnen gemacht. Als ich noch was kleiner war, davor, das war aber wirklich dann im ganz jungen Alter, habe ich auch, weiß ich nicht, wie jeder irgendwie mal Leichtathletik, auch mal 2 Wochen Fußball gespielt, aber das war wirklich gar nichts für mich. Danach im Kunstturnen bin ich zum American Football gegangen. Ich habe 2 Jahre American Football gespielt. Das muss ich auch sagen, liegt mir immer noch am Herzen. Also da hätte ich eigentlich auch gern weitergemacht. Also ich fand es wirklich ein sehr cooler Sport, hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich jedem empfehlen, mal zu machen. Das ist wirklich, wirklich cool. Und dann hatte ich aber parallel angefangen auch mit Volleyball. Und irgendwann wurde ich dann halt in Volleyball besser und hatte halt deutlich mehr Zeitaufwand beim Volleyball, sodass ich mich dann entscheiden musste, ob ich jetzt Football oder Volleyball weitermache. Und ich komme aus einer Volleyballerfamilie. Also meine beiden Eltern haben Volleyball gespielt. Meine Schwester hatte dann auch 1 Jahr vor mir angefangen. Und dann, weiß ich nicht, hat es das so ergeben, dass ich mich dann doch für Volleyball entschieden habe. Was ich jetzt auch nicht bereue im Nachhinein. Also sind schon sehr coole Zeiten hier in der Volleyball-Bubble. Genau, aber das war so der sportliche Werdegang.
Ja, cool. Ja, das lernt man oder hört man immer öfter natürlich, dass Familie und wenn nicht die, dann natürlich Freunde irgendwie ausschlaggebend sind für das, was man dann am Ende auch selber irgendwo macht. Ja, und jetzt hast du ja vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwann noch einen weiteren Schritt gewagt und hast jetzt sozusagen nicht nur ein Mikro vor dir stehen, weil wir heute einen Podcast aufnehmen, sondern ja auch, weil du dich als Sänger versuchst. Vielleicht kannst du da mal ähnlich uns mitnehmen, wie du gerade uns beim Sport mitgenommen hast. Wie kam das eigentlich dazu, dass du dir da Gedanken gemacht hast und diesen Traum hattest?
Ja, also Sänger würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Es geht eher ein bisschen in die Rap-Richtung. So gut singen kann ich leider nicht. Wie ist das dazu gekommen? Zwar, also ich war schon immer relativ musikinteressiert, also gar nicht mal, dass ich jetzt irgendwie groß Wissen über irgendwelche alten Künstler hatte und da die ganzen Details wusste, sondern ich habe einfach super gern Musik gehört, alles Mögliche an Musik. Und irgendwann, das war auch zu Internatzeiten, kam so dieser Gedanke, boah, wie cool wäre das mal, einen eigenen Song zu haben. Und vor allem irgendwie, wie cool wäre das mal, ich weiß nicht, auf einer Bühne zu stehen und da sind Leute im Publikum, die irgendwie deinen eigenen Song cool finden. Und das war immer, das fand ich sehr faszinierend. Dann kam dazu, dass ich irgendwann mal auf einem Apache-Konzert war, in Köln. Das war dann zu Zeiten, als ich in Düren gespielt hatte, also vor 1,5 Jahren oder so. Und da hatte ich wirklich so Gänsehautmomente, weil dann saß ich da oder stand ich da auf dem Platz und habe gesehen, da wie Apache seine Show gemacht hat. Und der ist wirklich ein sehr guter Live-Künstler. Also auch eine Empfehlung für alle Hörer hier. Geht mal zum Apache-Konzert, der macht es schon echt sehr gut. Und da hatte ich wirklich so einen Gänsehautmoment, wo ich dachte, boah, das muss schon richtig cool sein, da auf der Bühne zu stehen und eine ausverkaufte Arena zu haben, die alle deine Songs mitsingen. Und boah, einfach, das war einfach so ein richtiger Flash-Moment. Und dann hatte ich mir irgendwann mal ein Mikrofon zugelegt. Hab da ein bisschen was ausprobiert, es hat nicht wirklich gut funktioniert, dann habe ich es wieder in die Ecke geworfen und irgendwie die Gedanken daran verloren und auch, weiß ich nicht mehr wirklich was ausprobiert, sondern lag dann einfach in der Ecke rum. Und dann bin ich nach Königs Wusterhausen gezogen. Dann mein zweiter Stopp in der ersten Liga. Und da war dann mein Mitbewohner, Lovis. Und der hat die gleiche Musik gehört wie ich. Ich habe ihm auch angemerkt, dass er irgendwie auch sehr musikinteressiert ist und sich viel damit beschäftigt und sich auch viel damit auskennt. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, Lovis, ich habe hier ein Mikrofon rumliegen. Lass mal einen Song aufnehmen. Und dann ja, haben wir einen Song aufgenommen, dann haben wir einen zweiten aufgenommen. Und haben wir gemerkt, boah, es macht richtig Spaß. Ist auch viel cooler, als alleine das zu machen. Genau, und jetzt habe ich mit Lovis unsere kleine Musikgruppe Boys to Cry. Wir sind da zu zweit. Und haben da jetzt unsere ersten Songs auf Spotify hochgeladen und wollen da auf jeden Fall weitermachen.
Cool.
So, das war der Weg dahin zu dem, ja, ist ja jetzt noch nicht erfolgreich, aber zum Start auf jeden Fall.
Ja, super spannend, auch zu hören, dass du vielleicht nicht direkt überzeugt von dem warst, was du gemacht hast und dann nochmal alles in die Ecke geschmissen hast. Und ja, manchmal brauchst du halt auch einfach Zeit, um zu wirken. Und ja, man selber muss sich ja auch weiterentwickeln, ne? Und sich Gedanken darüber machen, okay, was will ich eigentlich auch ausdrücken und was ist vielleicht auch die Message dahinter, ja, die ich vermitteln möchte, ne? Genau, an der Stelle auf jeden Fall.
Ja, so, zu dem Thema, ich bin auch, achso, jetzt habe ich sicher verstanden, ja,
ist gut.
Genau, was ich dazu noch sagen wollte, ich habe halt dann einfach ausprobiert und irgendwie in die Musikrichtung versucht, Lieder zu machen, die ich halt selber auch höre. Und das hat halt nicht gut geklungen oder ich war einfach nicht zufrieden und da hatte ich das, wie gesagt, erstmal zur Seite gelegt. Aber es ist auch immer noch jetzt so, dass ich immer noch merke, okay, ich muss noch ein bisschen herausfinden, was überhaupt so mein Stil ist. Also wir hatten jetzt 1, 2, 3, 4 Lieder, die relativ ähnlich vom Stil waren, aber auch nochmal ein paar andere Lieder, die ein bisschen experimenteller waren. Und da habe ich auch immer noch nicht genau herausgefunden, was jetzt so wirklich der Sound ist, der irgendwie zu mir passt oder mit dem ich mich am besten identifizieren kann. Aber das braucht ja auch irgendwie seine Zeit. Man kann ja nicht direkt irgendwie mit dem ersten Song, oder ist ja bei jeder Sache so, egal ob es jetzt Klamottendesigns oder Songs machen sind, man ist ja nicht mit dem ersten Design oder mit dem ersten Song direkt so, okay, ja, das ist es jetzt und genau so will ich jetzt die ganze Zeit weitermachen. Und genau das habe ich jetzt irgendwie eingesehen, dass es halt einfach Zeit braucht und ich irgendwie diesen Prozess vertrauen muss und das halt einfach nicht von heute auf morgen kommt und deswegen bin ich da jetzt auch motiviert weiterzumachen, weil ich das Gefühl habe, okay, es ist schon besser geworden und ich merke irgendwie bei jedem neuen Song, den ich mache, irgendwie die Fortschritte, auch wenn das alles noch nicht so klingt oder so dieses Endergebnis ist, wie ich mir es erwünsche. Aber früher oder später wird es wahrscheinlich, hoffentlich, dann kommen, wenn man weitermacht.
Ja, ich glaube, Hauptsache ist ja, dass man erstmal überhaupt anfängt, ne? Also es war ja bei uns genauso. Und diesen ersten Schritt zu gehen, sich überhaupt auch zu trauen, ja, ich mache jetzt hier Musik und versuch's halt einfach mal in die Richtung. Viele trauen sich ja vielleicht gar nicht erst, diesen Schritt zu gehen. Und du bist den ersten Schritt ja schon gegangen oder hast ja auch schon Songs veröffentlicht jetzt mit deinem Kumpel, was ja schon ein starker Schritt ist.
Ja. Ja, das ist wirklich dieser erste Schritt, ist halt immer so eine Überwindung. Gerade wenn das so Sachen sind, wo man denkt, okay, das ist irgendwie unangenehm, das öffentlich zu machen. Zumindest war das bei mir mal so, dass ich dachte, okay, ja, was denken die Leute jetzt von mir, dass ich jetzt Musik mache, irgendwie komisch. Aber im Endeffekt ist das scheißegal. Also man denkt immer zu sehr darüber nach, was andere denken. Aber im Endeffekt denkt keiner so intensiv über einen selber nach, wie man selber. Also versteht ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Es ist ja, keiner sitzt ja zu Hause und, keine Ahnung, guckt sich mein Insta-Profil an und denkt sich eine Stunde lang, ey, was ist denn das für ein komischer Typ, was lädt denn der hier für Lieder hoch und so. Und man selber, aber wenn man dann selber seine Sachen sieht, wo man jetzt, sag ich mal, nicht zufrieden mit ist, denkt man halt immer so kritisch über sich. Aber im Endeffekt wirklich ist eigentlich komplett egal, was andere Leute über einen denken. Hauptsache irgendwie, es macht einen Spaß und früher oder später wird es dann auch, wenn man es durchzieht und immer dran bleibt und einfach selber an sich glaubt, wird es auch, denke ich mal, fast immer so, dass dann andere Leute auch irgendwann sagen, ja, okay, das ist cool und das wird dann groß oder erfolgreich. Oder selbst wenn es nicht erfolgreich ist, ist ja auch egal. Aber wie gesagt, diesen ersten Schritt kann ich auch nur an alle sagen, einfach machen. Ist ganz egal, was irgendjemand sagt, auch wenn es am Anfang vielleicht irgendwie vermeidlich unangenehm ist.
Ja, das ist schon mal eine super Message, die wir beide, glaube ich, auch sofort unterschreiben würden. einfach mal machen. Das klingt immer so einfach, aber ist am Ende des Tages genauso, wie es gesagt wird. Du hast jetzt vorhin auch schon so ein Stück weit von, ich nenne es jetzt mal Rückschläge gesprochen, also Momente, wo du nicht zufrieden warst, Momente, wo du dachtest, ah, ich finde hier irgendwie vielleicht nicht den richtigen Weg, das zu kommunizieren, oder mit Sicherheit strugglest du auch mal an Songtexten, wenn du schreibst. Wie schaffst du es da für dich, ja, diese Motivation hochzuhalten und dich nicht davon unterkriegen zu lassen?
Boah, das ist auf jeden Fall ein schweres Thema, würde ich sagen, weil ich habe auch noch nicht so 100% diesen Weg gefunden, wo ich sage, okay, das kann ich irgendwie immer machen, um motiviert zu bleiben, weil es gibt Phasen, da läuft es einfach, keine Ahnung, da setze ich mich vor den PC, habe irgendwie ein Beat, ich habe direkt eine Idee, dass Texte schreiben läuft, und beim Aufnehmen klingt es dann irgendwie auch so, wie ich mir das vorstelle. Aber genauso oft gibt es halt Momente, wo ich dann irgendwie richtig motiviert wieder sage, okay, jetzt habe ich wieder Lust, einen Song zu machen, und dann klappt es aber nicht, oder? Es klingt am Ende einfach nicht so gut, wie ich mir das vorstelle und so. Und das ist schon immer kräftezehrend, wenn man merkt, irgendwie, man ist gerade in einer Phase, wo es einfach nicht so läuft. Gerade halt bei so kreativen Sachen, wie jetzt Musik machen, weil ich kann ja nicht Fingerschnipsen und irgendwie Zähne zusammenbeißen, wie jetzt genau. Im Krafttraining. Da kann man ja sagen, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch, ich mache jetzt mein Krafttraining. Aber manchmal klappt es halt einfach nicht mit in dieser kreativen Phase. Ich meine, ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, was Neues designen wollt, und dann, man kann nicht sagen, okay, ich beiße jetzt die Zähne zusammen und design hier was, weil das ist ja ein kreativer Prozess, und manchmal klappt es einfach nicht und manchmal nicht. Manchmal klappt es einfach und manchmal klappt es nicht. Und was ich immer mir versuche zu sagen, ist, wenn es dann wirklich gar nicht klappt, dann lege ich die Sachen weg, sage, okay, heute mache ich keinen Song, und versuche aber einfach keine Gedanken dann an diesen schlechten Erfolg oder an diesen schlechten Song zu verschwenden, sondern versuche mich eher auf die Sachen zurückzugreifen, die ich schon gemacht habe. Weiß ich, dann versuche ich an die Songs zu denken, die ich schon gemacht habe, und dann merke ich, okay, aber eigentlich kann ich es ja, heute war irgendwie einfach kein guter Tag, dafür kriege ich es morgen wieder hin oder so. Einfach so ein bisschen immer an diese alten Erfolge oder an die alten Sachen, mit denen man zufrieden ist, da ein bisschen dran festzuhalten und diese zu nutzen, um sich quasi selber zu motivieren oder sich selber nicht zu tief fallen zu lassen, wenn es mal nicht läuft.
Genau, ja. Ich glaube, das können sehr, sehr viele kreative Menschen total fühlen, weil man eben genau das nicht schafft, auf Knopfdruck kreativ sein, das funktioniert nicht.
Ja.
Man braucht immer irgendwie eine Basis, auf der man arbeiten kann, und es gibt Tage, da geht das besser, und es gibt Tage, da geht das schlechter. Und wenn du jetzt so an deine Historie denkst, auch wenn du es noch gar nicht so richtig lange machst und jetzt ja noch nicht übertrieben viele Songs irgendwie ja bei Spotify und Co. freigeschaltet hast, würdest du denken, dass du ja gewisse Routinen oder Tools für dich gefunden hast, die dir grundsätzlich ermöglichen, das alles besser zu planen? Also wir haben schon gesagt, Kreativität kann man nicht sagen, so montags morgens um 9 bin ich Kreativität, habe ich Kreativität angeschaltet. Aber was man ja machen kann, ist vorausplanen und sagen, ich möchte im Monat vielleicht x Songs schreiben oder x Songs aufnehmen. Gibt es da irgendetwas, was du nutzt?
Nicht so richtig. Also als wir angefangen haben, hatten wir ja noch gar nicht geplant. Irgendwie, ja, wir wollen das auf Spotify hochladen und, ich weiß nicht, alle 3 Wochen Song oder so. Sondern da haben wir das erstmal einfach ausprobiert und gemacht. Und die ersten Songs, die wir hochgeladen hatten, waren halt auch alle aus dieser Phase. Also wir haben die einfach gemacht, und die cool waren, haben wir uns irgendwie gemerkt, und dann haben wir uns so eine Time Schedule aufgebaut, wo wir gesagt haben, okay, alle 3 Wochen releasen wir jetzt einen dieser Songs. Und diese Songs aus dieser Anfangsphase sozusagen, die sind jetzt alle so weit draußen. Und jetzt geht's quasi daran, wieder neue zu machen. Und da jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich versuche mir mal also ich habe nicht feste Zahlen, dass ich sage, okay, ich will diese Anzahl an Songs pro Woche oder pro Monat fertig kriegen, sondern ich setze mir dann immer mehr oder weniger so Zeitblöcke. Ich sage dann, okay, ich habe jetzt Dienstagabend kein Training, sage ich mal. Da blocke ich mir jetzt irgendwie mal 3-4 Stunden, um wieder Musik zu machen. Und dann gehe ich aber auch nicht mit der Einstellung ran, okay, ich muss nach diesen 3-4 Stunden einen fertigen Song haben, sondern ich gehe wirklich mit dieser Einstellung ran, okay, ich habe jetzt 3-4 Stunden Zeit, um Musik zu machen. Dass ich halt einfach mir nicht vorher schon so einen Druck mache, okay, ich muss jetzt heute einen Song machen, weil dadurch habe ich das Gefühl, wirkt das dann immer verkrampfter und weniger leidenschaftlicher und mehr, okay, ich muss das jetzt abarbeiten und ich muss jetzt hier schnell Text schreiben und so. Und das will ich halt eben nicht, sondern ich will halt, dass die Songs wirklich irgendwie durchdacht sind und mit Zeit gemacht werden. Und wenn ich mal dann für einen Song halt mehr als eine Session sozusagen brauche, ist es ja auch nicht schlimm, solange irgendwie der Song am Ende gut kommt. Also wie gesagt, ich block mir dann immer so Zeiten und sage, okay, hier mache ich Musik und dann gucke ich quasi spontan, wie es läuft, wie ich mich fühle, ob ich jetzt einen kreativen Input hier bekommen habe und alles gut läuft, dann mache ich vielleicht auch mal 2 Songs oder häufig mache ich dann so Songskizzen, also nur die groben Ideen und die Melodien und die groben die Textrichtung, noch gar nicht die fertigen Songs. Ja, und manchmal läuft es halt gar nicht, dann mache ich halt keinen Song oder dann kommt kein guter Song bei raus. Und dann sage ich, ja, dann mache ich das halt beim nächsten Termin, probiere es nochmal. Ja. Das ist so die einzige Herangehensweise, die ich da habe. Ich bin da nicht super strukturiert, was das angeht.
Ja, ich meine, ist ja, also ich glaube, wenn man ein Stück weit kreativ ist, ich glaube, dann würde vielleicht auch eine gewisse Struktur ja auch einen vielleicht daran hindern, dann so mit seiner Kreativität so vielleicht so den freien Lauf zu geben. Du machst das ja jetzt alles ja nebenbei. Also ich nehme an, also du meinst ja, du willst jetzt ja studieren jetzt zum Herbst hin, was ja auch dann natürlich zeitintensiv ist. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Also sagst du dir, ja, komm, ich, also keine Ahnung, wir schauen mal, ob das alles klappt. Oder hast du da irgendwie auch schon irgendwie einen Plan, wo du dir sagst, okay, ich habe irgendwie feste Zeiten. Du hast eben schon von Blöcken gesprochen, wo du dann Musik machst zum Beispiel.
Nee, aktuell muss ich sagen, habe ich auch noch ein bisschen Angst davor, wenn das Studium losgeht, weil, also ich mache nebenbei auch noch YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr das auch irgendwie mitbekommen habt. Ich mache immer Vlogs vom Volleyball. Und zurzeit habe ich frei. Ich gehe ab und zu arbeiten, um ein bisschen Geld noch nebenbei zu verdienen, aber ich habe kein Studium, ich habe nicht großartig viel Volleyball. Und deswegen habe ich relativ viel Zeit. Die größte Zeit geht wirklich dabei drauf, diesen ganzen YouTube-Kram zu machen, weil die Vlogs da zu schneiden wirklich unterschätzt aufwendig ist. Und selbst jetzt merke ich schon manchmal, dass ich merke, okay, jetzt, wenn ich irgendwie da noch den Vlog bis morgen fertig haben muss und ich will noch 2-3 TikToks ready machen oder Insta-Reels, dass dann schon die Zeit ein bisschen knapp wird, da mal wirklich 3-4 Stunden mir Zeit zu nehmen für Musik. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst vor dieser Studienzeit, weil ich will das mit dem YouTube auf jeden Fall auch weitermachen. Und wenn halt jetzt noch ein Vollzeitstudium dazu kommt, plus das Training, da muss ich echt gucken, wie ich das alles unter einem Hut bekomme. Ich habe da jetzt auch noch gar nicht irgendwie was geplant oder irgendeine Idee, wie ich das umsetzen kann. Ich muss erstmal auf mich zukommen, erstmal gucken, wie viel Aufwand ist dann wirklich so ein Studium oder wie schwer fällt mir das. Weil am Endeffekt steht das Studium trotzdem an erster Stelle. Ich meine, dass das irgendwie, der Rest ist nur als Hobby erstmal. Da ist jetzt nichts Sicheres, wo ich sage, okay, ich kann damit Geld verdienen und da kann ich jetzt voll meinen Fokus drauf setzen. Deswegen ist erstmal das Studium das Wichtigste und den Rest muss ich hinten anstellen. Und ja, ich muss selber erstmal rausfinden, gucken, wie ich das dann alles unter einen Hut bekomme. Wird auf jeden Fall aufwendig, werde ich wenig Freizeit zum Chillen im Bett haben, auf jeden Fall.
Ja, glaube ich. Schade, ich hätte jetzt gedacht, wir könnten schon so einen Titel machen, Studiumabbrecher und wird zum...
ja, vielleicht in 2 Jahren dann nochmal.
Ja. Nee, ist ja auf jeden Fall eine gute Sache, dass du sagst, okay, Plan A ist Studium. Ich möchte mir sowas aufbauen, halt auch was Sicheres in der Tasche haben und dann gucken, dass ich meine Hobbys halt nebenbei weiter hochziehe. In welchem Umfang das dann noch ist, wie du sagst, musst du dann gucken. Aber ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung, dass du dieses Mindset überhaupt hast.
Ja, also mir wurde es halt irgendwie so von zu Hause beigebracht immer. Also ich habe ja schon früh sehr viel ambitioniert Volleyball gespielt und dann war ich auch am Internat, wo Volleyball so quasi der wichtigste Part irgendwie im Leben war. Aber mein Vater hatte mir auch schon immer gesagt, Leo, erst kommt die Schule und wenn du da jetzt aufs Internat gehst und deine Noten werden deutlich schlechter als vorher, dann hole ich dich da auch wieder runter. Also der hat auch mal gesagt, Schule geht irgendwie vor, weil im Endeffekt kann man mit einem Abitur und mit einem Studium, hat man sichere Chancen, irgendwie was Festes im Leben sich aufbauen zu können. Und dieser ganze andere Kram ist ja so unberechenbar. Ich meine, auch beim Volleyball, es hat im Endeffekt dann funktioniert, da ich damit auch Geld verdient habe. Aber genauso gut hätte es sein können, dass ich kurz vorm Ende im Internat mich verletzt hätte und dann hätte ich auch nichts gehabt. Und deswegen ist halt einfach Studium und Schule, habe ich so von meinen Eltern gelernt, das kommt als erstes. Und das setze ich auch so erstmal um. Und wenn ich dann irgendwann mal einen Bachelor habe, hat man ja immer noch ein bisschen Zeit, nochmal ein bisschen freigeistig durch die Welt zu rennen. Aber da will ich erstmal was Sicheres haben, sozusagen. Genau.
Ja. Das klingt vernünftig.
Sehr cool. Bei all den kreativen Dingen, die du da tust, ob das jetzt YouTube ist, ob das Songs sind, hast du da irgendwelche Quellen, wo du sagst, die inspirieren dich besonders, dann auch selber kreativ zu sein? Oder kommt das alles so zugeflogen?
Also bei Musik ist es immer so, sobald ich irgendwie Musik höre, habe ich auch das Bedürfnis, selbst Musik zu machen. Also ich höre wirklich sehr viel Musik in meiner Freizeit und ich habe da ganz viele verschiedene Künstler, die ich irgendwie cool finde und ganz viele Genres auch. Und immer wenn ich dann irgendwas höre, was mir sehr gut gefällt, dann sitze ich da und denke mir, boah, jetzt will ich auch sowas machen. Oft sind das dann halt irgendwie auch Genres, die ich selber jetzt gar nicht kann. Also zum Beispiel, ich kann nicht wirklich sehr gut intensiv singen. Und dann gab es auch schon häufiger Momente, da habe ich dann einen coolen Song gehört von irgendeinem Sänger, der wirklich sehr gut singen kann. Und da habe ich es auch zu Hause probiert. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber bei der Musik ist auf jeden Fall einfach selber Musik zu hören. Gucken, was andere Künstler da machen, ein bisschen, bisschen inspirieren lassen. Und ja, ich habe einfach dann Lust, selber auch einen Song zu machen, wenn ich gute Musik höre.
Cool. Was ist da aktuell so dein Go-To? Was hörst du gerade am liebsten?
Ich höre sehr viel deutsche Musik. Mako ist einer meiner Lieblingskünstler. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Namen euch was sagt.
Das kenne ich, ja.
So die Berlin Generation. Und ich bin ein großer Crow-Fan. Weil ich habe das Gefühl, Crow ist ein richtiger Künstler. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich Kunst, was er macht. Ich meine, er hat diese alten Hits, die irgendwie jeder kennt, mit Easy oder Einmal um die Welt und Traum und so. Aber der hat noch wirklich so viele versteckte Songs, die jetzt nicht so bekannt sind, wo man wirklich merkt, dass der wirklich ein richtig guter Künstler ist und wirklich Ahnung hat, wovon er macht. Die klingen auch ganz anders als diese Pop-Songs, die er da früher gemacht hat. Und also ich mag die auch, ich mag eigentlich jeden Song von Crow. Aber den finde ich wirklich inspirierend, weil ich das Gefühl habe, da steckt wirklich richtig Substanz hinter in den Songs. Aber das sind so meine beiden Go-Tos, würde ich sagen.
Cool. Würdest du sagen, dass du, weil gerade im Sport spricht man ja oft von Idolen, die man so hat, denen man nacheifern möchte oder die man abfeiert. Würdest du sagen, dass das auch so ein Stück weit Idole von dir sind? So, gerade Crow jetzt mit dieser künstlerischen Ader?
Ja, schon. Also ich würde schon sagen, dass der irgendwie ein Vorbild ist. Aber bei Musik generell ist es oft so, ich habe halt Phasen, wo ich mal öfter die eine Musikrichtung höre, dann gibt es Phasen, wo ich mal mehr die andere Musikrichtung höre.
Ja.
Und deswegen shiftet sich dieses Idol-Ding immer. Ich habe halt immer, wenn ich gerade, sag ich mal, eine Phase habe, wo ich viel Deutschrap höre, habe ich dann da einen Künstler, den ich gerade extrem feiere und dann höre ich all seine Songs und dann ist er immer so ein bisschen dann die Richtung und mal ist es jemand anderes. Also das shiftet sich immer so, wie ich gerade privat eigentlich Musik höre. Also das, was ich gerade privat mag, das sind dann auch oft die Idole, wo ich dann, sag ich mal, mir versuche, was abzugucken oder in die Richtung auch mal was auszuprobieren. Aber das liegt, wie gesagt, auch daran, dass ich halt selber meinen eigenen Stil noch nicht 100% gefunden habe. Und deswegen probiere ich halt alles aus, was ich selber höre.
Ja, macht auch total Sinn in meinen Augen. Und ich finde auch, das beobachte ich an mir selber immer mal wieder. Es ist ja auch total stimmungsabhängig, was man gerade für Musik aufhören möchte. Von daher nachvollziehbar, dass es da mal auch andere Stile sind, die man dann vielleicht eine Phase lang hört und dann wieder eine andere Phase hat, die man vielleicht vorher auch schon mal hatte. Ja. Cool. Genau, du hattest ja am Anfang auch schon mal beschrieben, dass es aus deiner Perspektive schon sehr wichtig ist, einen Fokus darauf zu legen, gar nicht so sehr darüber nachzudenken, was andere denken, wenn man etwas macht. Und damit hast du ja auch so indirekt die Angst von vielen angesprochen, irgendwie, was andere über einen denken. Das ist ja gerade in unserer heutigen Gesellschaft über Social Media und Co. irgendwie schon ein großer Punkt. Vielleicht lasst uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Mich würde interessieren, wie so dein Umfeld, also Freunde, Familie, irgendwie so damit darauf reagiert haben, dass du gesagt hast, ich versuche mich da jetzt einfach mal und ich habe da einen Kumpel gefunden, mit dem ich da was machen möchte. Wie war so die Reaktion in deinem Umfeld?
Also meine Mutter fand es erstmal kacke, weil sie dachte, ich will jetzt hauptberuflich Musiker werden und ich mache mein Studium nicht mehr. Aber als ich ihr dann versichert habe, keine Sorge Mama, ich mache mein Studium, geht an erste Stelle, fand sie es auch nicht mehr so schlimm. Nee, Spaß, aber ich muss sagen, ich habe sehr positives Feedback bekommen bis jetzt. Ich habe auch schon mal mitbekommen, dass der ein oder andere, sag ich mal, dass er ein bisschen lächerlich gesehen hat oder das jetzt nicht ganz ernst genommen hat, sondern er mal gesagt hat, aha, du machst jetzt Musik, witzig, witzig. Aber im Allgemeinen haben es eigentlich alle gut aufgenommen. Auch Leute, habe ich auch viele Freunde gehabt, die gesagt haben, ja, ist jetzt nicht deren Musikgeschmack, würden die jetzt privat nicht hören, aber sie finden es irgendwie cool, dass ich das mache.
Ja.
Und das finde ich auch, oder das bedeutet mir wirklich sehr viel, dass, wie gesagt, es muss ja auch nicht jedem gefallen und ich verstehe jeden, der das jetzt auch nicht mag oder der das nicht privat hören würde. Aber ich fand es aber wirklich trotzdem cool, dass sie, die mir das gesagt haben, dann trotzdem auch gesagt haben, sie finden es aber cool, dass ich das irgendwie mache und dass ich da was gefunden habe, was mir Spaß macht und was ich durchziehen kann oder durchziehe. Und deswegen war allgemein das Feedback sehr positiv. Da eigentlich wenig Schlechtes erlebt.
Cool. Ja, und dann liebe Grüße an die Mutti von dir an dieser Stelle, die hoffentlich auch in diesen Podcast reinhört. Schicke ich sie auf jeden Fall. Selbst wenn der liebe Leo damit nicht erfolgreich wird, hat er damit trotzdem ein cooles Hobby gefunden. Und von daher Props an dieser Stelle auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind auch alle gespannt, was da noch alles von euch kommt an Musik. Genau. Habt ihr da grundsätzlich irgendwo Zielvorstellungen, wo ihr gesagt habt, boah, wir hätten Bock, dass irgendwie ein Song mal, keine Ahnung, 100.000 Mal runtergeladen wird bei Spotify? Also runtergeladen im Kontext ist beim Podcast ähnlich. Man spricht da nicht von Hörern, sondern immer von Downloads eigentlich, weil man ja quasi von der Plattform runterlädt, egal, an Deep Dive, an anderer Stelle. habt ihr da irgendwelche Kennzahlen oder irgendwas, wo ihr von träumt, worauf hinausstrebt?
Also ich muss sagen, ich habe nicht so Zahlen im Kopf. Ich weiß noch, den ersten Song, den wir rausgebracht haben, da waren wir so, boah, das wäre schon krass, wenn der 1000 Streams auf Spotify kriegt, weil Spotify ist ja irgendwie so die größte Streaming-Plattform. Deswegen haben wir eigentlich immer nur Augen darauf. Und dann haben wir so überlegt, okay, wie lange brauchen wir, bis der 1000 Streams kriegt? Weil irgendwie 1000 Streams ist für mich schon, denke ich nur so, krass, Alter, 1000 Mal hat jemand meinen Song gehört. und dann hatten wir aber tatsächlich beim ersten Song nach nur einem Tag schon 1000 Streams. Da waren wir so, krass, was geht denn jetzt ab? Hätten wir jetzt irgendwie nicht gedacht. Mittlerweile ist der bei 17.000 Streams. Und ich meine, wenn man das vergleicht mit größeren Künstlern oder den Künstlern, die ich jetzt höre, sind halt 17.000 Streams wirklich gar nichts.
Ja.
Oder das ist keine große Zahl in der Musikindustrie. Ich meine, man verdient damit auch kein Geld, wenn man 17.000 Streams macht. Aber es fühlt sich einfach krass an. Und wir sind so happy darüber, dass wir da wirklich Leute haben, die da irgendwie die Musik hören, auch wenn es nicht viele sind. Mhm. Und genau deswegen sind die Zahlen uns gar nicht mal so wichtig. Ich glaube, so ein cooler Milestone wären 100.000 Streams. Ich glaube, das wäre schon ein krasses Gefühl, da mal 100.000 Streams auf einem Song zu haben. Aber ich habe eher so, wie gesagt, nicht Träume, die jetzt zahlenbasiert sind, sondern mein Traum ist einfach mal ein Konzert zu spielen. Also mein Traum ist wirklich mal auf der Bühne zu stehen und wirklich Leute da stehen zu haben, in der Crowd, die wirklich nur wegen uns da sind. Also, dass wir quasi unsere eigene Show mal spielen, dass Leute da hinkommen, um unsere Musik zu hören. Weil ich hatte das eben schon mit Apache angesprochen. Ich stelle mir das so, ich weiß nicht, wie das Gefühl ist, aber ich stelle mir das Gefühl so überwältigend vor, wenn da wirklich Leute entweder Geld bezahlt haben oder auch wenn es kostenlos ist, einfach quasi dahergekommen sind, nur um deine Musik live zu hören. Das ist für mich, wow, fühlt sich einfach krass an, darüber nachzudenken nur. Und das ist eher so ein Traum von mir, einfach mal auf der Bühne zu stehen und die eigenen Songs zu performen für Leute, die da extra hingekommen sind, um sich das anzuhören. Ja.
Ich glaube total, dass das ein mega der Gänsehaut-Moment ist, für alle Beteiligten, die da oben auf der Bühne stehen. Jetzt hast du ja aber eigentlich auch schon sehr krasse Momente erlebt, wie ich finde. Du hast, glaube ich, sogar auch im Finale vom Pokal mal gespielt beim Volleyball. Oder warst zumindest Teil des Teams. Korrigiere mich da, wenn ich mich täusche. Aber du kennst ja sozusagen dann das Feeling, im Zentrum ja von vielen Menschen zu stehen und die sind dann alle aufmerksam und sind ja auch für dich und für den Verein und für den Sport da. Würdest du trotzdem sagen, dass da noch ein Unterschied ist für dich?
Nee, ich kann mir, jetzt wo du es so sagst, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da ein bisschen Blut geleckt habe, weil es gab schon den einen oder anderen Moment, wo man dann da als Sportler sehr im Rampenlicht stand. Beim Pokalfinale jetzt gar nicht so krass, weil da habe ich nicht gespielt und wir haben verloren. Aber es gab schon den einen oder anderen Moment, wo dann auch nach dem Spiel irgendwelche etwas jüngeren Jungs zu mir gekommen sind und irgendwie ein Foto haben wollten und gesagt haben, ey, ich find's richtig cool hier, dass du hier spielst und du bist noch so jung und so. Und ich weiß nicht, ob das komisch klingt, wenn man sagt, man mag dieses Gefühl, so im Rampenlicht zu stehen, weil ich finde das immer, es klingt komisch, wenn man das sagt, aber ich glaube, für jeden fühlt sich das gleich an. Das ist einfach ein krasses Gefühl, wenn du merkst, es gibt einfach Menschen, die das feiern, das, was du machst. Und das war dann im Volleyball irgendwie so, wenn man da auf dem Feld steht und da sind, weiß nicht, 1000 Leute, die da zugucken und irgendwie dir zujubeln oder hoffen, dass du gewinnst und auf deiner Seite stehen. Und wahrscheinlich habe ich dann von diesem Gefühl auch ein bisschen Blut geleckt. Und ich stelle es mir aber in der Musik irgendwie noch ein bisschen intensiver vor, weil man erstens kein 12-Mann-Team ist, sondern los, nicht nur zu zweit. Es ist dann wirklich, ist ja wirklich der komplette Spotlight da irgendwie nur bei uns. Und was ich noch cooler finde dann in diesem Musikding, ist, man erschafft ja kreative, oft irgendwie auch emotionale Produkte. Also die Texte, die wir schreiben, die denken wir uns ja nicht aus, sondern die basieren schon viel auch auf eigenen Emotionen oder Gefühlen, die wir irgendwie haben oder auf eigenen Erfahrungen. Und wenn ich mir halt dann vorstelle, dass Leute quasi dieses eigene Produkt, was wir dann geschaffen haben, halt an der Stelle jetzt einen Song und da irgendwie Emotionen von einem drin stecken. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, da gibt's Leute, die dieses Produkt wirklich fühlen und dafür irgendwie Geld ausgeben oder dafür irgendwo hinfahren, um sich das live anzuhören, das stelle ich mir nochmal dann ticken krasser vor als beim Volleyball jetzt. Das ist, glaube ich, so dieser Punkt. Ja.
Ja. Du hast ja gerade eben, wir hatten ja davor jetzt gerade von Zielen auch gesprochen, dass du das gar nicht so zahlenbasiert machst, aber habt ihr bisher denn auch eure Songs dann auch großartig promotet oder ist das einfach so, okay, wir machen das bei uns in Social rein und die Leute, die uns kennen oder die es sehen, dann die sehen es oder ich zumindest habe das jetzt immer öfter mal jetzt in den letzten halben Jahr, würde ich sagen, so verfolgt, wenn da so junge Artists irgendwie hochkommen, dass die oft halt irgendwie auf TikTok oder auf Insta teilweise recht viral auch gegangen sind, weil sie dann irgendwie halt so recht amateurhaft ein Musikvideo aufgenommen haben und dann halt ihren Song drunter gelegt haben, aber der halt einfach gut geflowt hat und das Video dann einfach viral gegangen ist. Macht ihr auch sowas in die Richtung oder wie macht ihr das bei euren Songs?
Ja, also wir machen keine bezahlte Werbung. Also man kann ja auch für Werbung bezahlen auf Insta und TikTok, sodass quasi dein Video auf jeden Fall eine Mindestanzahl an Aufrufe bekommt. Das machen wir nicht, weil dafür haben wir kein Budget auf jeden Fall. Aber wir machen auch genauso, wie gesagt hast, wir machen halt TikTok, Insta Reels und machen da halt immer so kurz vorm Videos, wo wir halt versuchen, den Song zu promoten. Aber das ist schon echt belastend, muss ich sagen, weil auf TikTok Musik zu promoten, ist wirklich, es gibt einfachere Sachen im Leben auf jeden Fall, als das zu machen, weil es gibt so viele junge Künstler, die jetzt irgendwie Musik machen und da quasi durchzukommen und halt irgendwie zu diesen Künstlern gehören, die halt mal, wie du gesagt hast, viral gehen, die Chancen oder die Wahrscheinlichkeit sind halt so gering und man muss halt wirklich irgendwas finden, irgendeine Art von Video, wo du irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hast und die Leute dann zusätzlich noch den Song feiern, zusätzlich das Video feiern und das halt irgendwie hinzukriegen, ist echt schwer, da aus der Masse auszubrechen. Und deswegen ist es auch wirklich immer frustrierend, weil dann machen wir da unsere Promo-Videos und die haben dann keine 300 Aufrufe. Aber dann denken wir uns auch so, ey, wofür machen wir das hier eigentlich? Aber ja, es gehört irgendwie dazu und vielleicht früher oder später funktioniert es mal. Das ist ganz interessant. Wir hatten zu einem Song, der heißt Deswegen schreibe ich dieses Lied für dich, hatte ich einen TikTok gemacht und das ist relativ viral gegangen. Das hatte dann 200.000 Aufrufe auf TikTok. Das ist super, super dämlich eigentlich, weil das war jetzt nicht großartig anders als die anderen Videos, aber irgendwie ist das so gepoppt und dann habe ich auch direkt gemerkt, als es dann gepoppt ist, dann bei den Streaming-Zahlen bei Spotify, dass halt auf einmal deutlich mehr wurde durch dieses TikTok. Und deswegen wollen wir da auch dranbleiben und das auf jeden Fall als Marketingquelle nutzen, weil das ist einfach in der heutigen Zeit irgendwie leider Gottes, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, dass TikTok so ein Riesending geworden ist. Aber ist das halt einfach die Plattform, wo man solche Sachen irgendwie versuchen muss zu promoten? Ich glaube, anders geht's nicht mehr.
Also ich kam nur gerade auf den Gedanken, weil ich sogar gestern noch, also jetzt kein TikTok-Heavy-User, aber einfach aus Interesse und beruflicher Zwecke, deswegen bin ich oft auf der Plattform unterwegs, habe ich so zwei, ich weiß nicht, wie alt die sind, 8 oder 10 oder 11, 12-Jährige, irgendwie so in dem Rahmen, gesehen, die einfach, ich komme jetzt auch nicht mal auf den Namen, wie sie hießen, aber die haben einfach richtig guten englischen Hip-Hop.
Das waren deutsche Jungs, oder? Die haben auf Englisch
gesprochen. Ja, genau.
Ich habe die auch gesehen, Leute. Aber die sind auch krass, muss man sagen.
Ja, die sind krass. Aber genau, und diese Kombination aus, die sind so super jung, das float echt gut. Und ja, die Songs waren einfach nice. Und dann habe ich so auf die Like-Zahlen Aufrufe gesehen. Die hatten irgendwie Millionen Aufrufe oder so.
Aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt, weil ich glaube, wenn das jetzt 22-jährige Männer wären, die muttersprachlich Englisch wären, dann glaube ich, wäre das nicht so abgegangen. Aber einfach der Fakt, dass das 8, 10 oder 12-Jährige sind, dann der Fakt, dass die deutsch sind, aber halt extrem gut Englisch rappen, das sind halt zwei so Faktoren, die das halt irgendwie besonders machen. Und ich glaube, deswegen sind die dann wahrscheinlich auch so viral gegangen. Also ich bin, glaube ich, fest davon überzeugt, dass wenn die jetzt, wie gesagt, 22 wären und Muttersprache, also irgendwie Engländer oder Amerikaner, dann wäre das nicht so abgegangen. Ja. Weil einfach dieser Fakt, der das halt so besonders macht und zusätzlich halt, dass es auch gut klingt, ist halt dann einfach, lässt die so abgehen. Und da muss man halt irgendwie immer was finden, wie gesagt, was dann halt von der Masse abhebt. Ich weiß nicht, Chiago zum Beispiel, kennt ihr wahrscheinlich ja auch, ist ja auch hauptsächlich durch TikTok viral gegangen oder durch TikTok so übertrieben abgegangen dann. Und der hatte ja auch immer dieses Ding mit der Skibrille. Irgendwie, du wusstest immer, wenn du eine Skibrille siehst, hast du immer an diesen einen Typen gedacht, diesen Chiago. Mhm. Und das sind halt so Alleinstellungsmerkmale, die man halt irgendwie bei sich finden muss und dann halt gerade auf TikTok irgendwie auch ausnutzen muss. Und da haben wir auf jeden Fall noch nicht so richtig was gefunden. Ist immer leichter gesagt als getan, finde ich.
Ja, absolut. Genau, also wir neigen uns tatsächlich auch jetzt langsam schon so ein Ende hin, würde ich sagen, Andi, ne? Aber wir hätten noch eine Frage, zumindest von meiner Seite. Andi, ergänzt gerne. Du hast ja eben auch schon viele Tipps so gegeben, wenn du jetzt irgendwie nochmal anfangen würdest oder was du anderen mitgegeben hast, aber lass uns nochmal zusammenfassen, was würdest du jetzt irgendwie jungen Leuten nochmal mitgeben, die auch irgendwie mit Musik anfangen wollen oder es muss nicht mal konkret Musik sein, aber diesen Schritt halt zu gehen, ich mache das jetzt einfach mal egal, was mein Umfeld sagt.
Also erstens, das klingt jetzt auch irgendwie so typisch, das sagt jeder, aber man macht es nicht wegen dem Geld. Also ich mache jetzt fast seit einem Jahr Musik und dieses YouTube-Ding jetzt auch ein halbes Jahr. Und ich habe deutlich mehr Geld verloren, als ich ausgegeben habe. Also ich stecke da richtig im Minus quasi. Aber ich mache es halt, weil es mir Bock macht. Also erstens müsst ihr irgendwas wirklich an alle, die irgendwas starten wollen, was auch immer es sein mag. Ihr müsst halt wirklich was finden, wo ihr Leidenschaft für habt, was ihr halt auch, wie gesagt, machen würdet, wenn ihr nichts dafür bekommt und dann eher noch selber Geld dafür ausgeben müsst. Und dann der zweite wichtige Tipp, den ich auch schon gesagt habe, einfach machen. Keiner denkt so viel über einen selber nach wie man selbst. Keiner interessiert sich so sehr quasi für dich, wie du dich für dich selbst interessierst. Und deswegen findet auch keiner die Sachen so unangenehm, wie du sie vielleicht findest. Deswegen einfach machen. Ist eigentlich genauso leicht gesagt, wie es auch getan ist. Ich meine, du hast einen Song, lad ihn hoch. Du hast ein Video, lad ihn hoch. Du hast irgendwie eine Idee für ein Klamottendesign, stell es ins Internet. Einfach machen und dann dranbleiben. Wenn es nicht läuft, nicht direkt sagen, oh kacke, jetzt läuft's nicht. Oder nach einem Jahr Klamottenmarke, ah scheiße, ich bin immer noch im Minus. Ja, ist egal. Es braucht halt Zeit und wenn man dranbleibt, wird man, das merke ich auch beim YouTube und bei der Musik, man wird einfach besser. Wenn du die Sachen regelmäßig machst und halt eben durchziehst, merkt man selber, wie man immer besser wird. Also wenn ich meine ersten Videos vergleiche oder meine ersten Songs vergleiche jetzt mit meinen neuesten Songs, dann das ist schon für mich ein Riesenunterschied. Und deswegen diese Einstellung ist wichtig, weil ich merke, okay, wenn ich jetzt noch weitermache, dann werde ich noch besser und in 2 Jahren bin ich dann noch besser. Und irgendwann, vielleicht klappt und vielleicht, wenn nicht, dann auch nicht, aber dann hat man auf jeden Fall Erfahrung gesammelt und hat sich ein neues Skill-Level angeeignet. Ist auch cool.
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Vielen lieben Dank, Leo. Sehr coole Abschlussmessage, würde ich sagen, für alle, die da draußen, die da zuhören. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle auch mega Bock, mal in die Songs von Leo reinzuhören. Ihr findet auf jeden Fall natürlich in den Shownotes alle Links und Co. zu Instagram, YouTube und dem Spotify-Kanal, schicken wir euch alles rein. Boys Do Cry war der Name, wenn ich es jetzt nicht falsch gesagt habe.
Richtig.
Und perfekt. Dann vielen Dank, Leo, dass du heute mit dabei warst und uns mit Insights versorgt hast. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei.
Ja, sehr. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Bock gemacht. Vielleicht starte ich auch meinen Podcast jetzt. Macht irgendwie Spaß, so ein bisschen in die Kamera zu reden mit dem Mikrofon. Ist schon ganz cool.
Yes.
Ja, geil, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.